Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Willkommen zur Episode 164. Heute geht es um die Frage, ob mehrgewichtige Menschen kein, in Anführungszeichen, normales Essverhalten haben oder haben können. Und bevor es jetzt direkt losgeht, habe ich aber noch zwei kleine Ankündigungen. Und zwar zum einen die Selbstfürsorgewoche. Ich sage am Ende der Episode noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt am Anfang mal so viel, es wird sie geben. Sie wird wie immer Anfang Januar sein und am besten meldest du dich zu meinem Newsletter an, falls noch nicht geschehen. Dort wirst du auf jeden Fall alle Infos mitkriegen und nichts verpassen. Ich denke natürlich auch, dass ich sie bei Instagram auch ankündigen werde und ich werde auch sicher im Podcast hier noch was dazu sagen, aber beim Newsletter wirst du auf jeden Fall nichts verpassen und du brauchst auch keine Angst haben. Ich bin keine besonders exzessive Newsletter-Schreiberin. Also du bekommst da ab und zu mal Post von mir, Post von der Frau Post und kannst dich natürlich auch jederzeit abmelden. So, die zweite Ankündigung ist mein Buch. Es ist nämlich ab sofort vorbestellbar. Das Buch heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und zwar geht es, wie der Titel schon sagt, um chronische Erkrankungen und wie sich das intuitive Essen damit vereinbaren lässt. Und es geht natürlich nicht nur um Ernährung, wobei du aber auch sehr, sehr klare Empfehlungen bekommst, Ernährungsempfehlungen, Handlungsempfehlungen bei bestimmten Erkrankungen. Aber es geht natürlich auch um alles drumherum. Und ja, ich bin tatsächlich sehr glücklich mit dem Manuskript. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir sind gerade in Satz gegangen. Ich werde wahrscheinlich jetzt vor Weihnachten auch noch den ersten Umbruch sehen. Der Umbruch, das ist quasi das, wie das Buch dann auch später aussehen wird. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Und wenn du sowieso vorhast, das Buch zu kaufen, dann freue ich mich sehr, falls du es jetzt machst. Denn je mehr Verkäufe natürlich auch im Vorfeld passieren, umso wichtiger wird dieses Buch eingeschätzt und umso höher ist die Chance, dass dann auch ja das Buch mehr promotet wird, dass es beispielsweise auf Plattformen auch weiter oben in der Suche angezeigt wird, ne, wo man Bücher kaufen kann. Und es ist einfach eine großartige Gelegenheit, meine Arbeit zu unterstützen, anderen dabei zu helfen, die intuitive Ernährung zu finden und andere ja auf diesen Gedanken zu bringen, dass es auch möglich sein könnte, Frieden mit dem Essen zu schließen. Ja, also falls du vorhast, es zu kaufen, dann freue ich mich sehr, wenn du es vorbestellst. Und natürlich ist der Link auch in den Shownotes, wo du dann einfach draufklicken kannst und kannst es online machen, aber du kannst auch schon in deine Buchhandlung gehen, deiner Wahl. Und auch dort sollte sich das Buch schon vorbestellen lassen. So, jetzt kommen wir zur Episode selbst. Und zwar der Hintergrund für diese Episode ist, dass ich letzt eine Fortbildung hatte beim VDÖ, beim Berufsverband, und eine Teilnehmerin meinte, dass es nur möglich sei, intuitiv zu essen, wenn man ein, in Anführungszeichen, normales Essverhalten hätte. Und es war ein Kommentar im Chat, also ich habe irgendwie was vorgestellt, glaube ich, und dann war das so ein Gedanke, der bei ihr da aufgeploppt ist und sie hat den in den Kommentar geschrieben. Wir haben den dann diskutiert und ich finde den einfach wirklich großartig. Also dieser Kommentar ist großartig und da steckt auch so viel drin, dass ich mir gedacht habe, ich lese den jetzt einfach mal vor. Und sie hat auch vielen, vielen anderen wirklich da aus der Seele gesprochen. Und der zeigt auch wirklich so diese Unsicherheiten, die beim intuitiven Essen oft am Anfang auch stehen, und diese Unsicherheit, die auch andere Fachkräfte haben, ne, dass sie halt sagen, ich finde dieses Thema total spannend, aber irgendwie, ich stehe dem doch kritisch gegenüber oder ich habe hier Ängste, ich habe hier Unsicherheiten, ich weiß nicht genau, wie ich das umsetzen kann, und deshalb lese ich den Kommentar jetzt einfach mal vor und dann gucken wir uns eigentlich so einen Satz nach dem anderen an, weil da einfach so unfassbar viel drin steckt und das einfach so ein unfassbar guter Kommentar war. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Teilnehmerin des Seminars, dass sie das auch so ja mit den anderen und mit mir geteilt hat. Jetzt lese ich aber endlich vor. Und zwar hat sie geschrieben: Meiner Meinung nach gibt es kein intuitives Essen, außer man hat schon ein, in Anführungszeichen, normales Essverhalten. Menschen mit Mehrgewicht haben aber oft kein normales Essverhalten. Rege ich sie an zu intuitivem Essen, haben sie zu viele Möglichkeiten. Den einen Tag essen sie Fastfood, den anderen Tag die Süßigkeiten, dann wieder Schokolade oder Bratwurst. Es gibt einfach zu viele ungesunde Lebensmittel, und wenn wir den KlientInnen einen Freibrief in Anführungszeichen geben, gibt es keinen Stopp. Und ich kenne sehr wohl Menschen, die zügig 10 Kilo zunehmen, und wenn sie dann nicht wieder die Bremse anziehen, würde es weiter nach oben gehen. Wenn wir die Zeit haben, würde ich gerne darüber diskutieren, denn außer einer rigiden Kontrolle sehe ich oft keine Lösung. Unsere Ansätze hören sich wirklich alle toll an, aber ich kenne so viele, wo es nicht funktioniert, und dieser Punkt treibt mich unheimlich an. Also wie gesagt, sie hat da wirklich vielen so aus der Seele gesprochen, und es ist ein ganz großartiger Einwand, und ich glaube, dass es auch so die Herausforderung widerspiegelt, die sowohl andere Ernährungsfachkräfte in ihrer Praxis erleben, aber natürlich auch KlientInnen und vielleicht auch du hast, ja. Und zwar ist es ganz normal, dass Menschen, die sich von einem restriktiven Essverhalten lösen, sich zunächst einmal völlig orientierungslos fühlen. Besonders wenn sie dann auch mit vielen Nahrungsmitteln konfrontiert sind, die jetzt wieder erlaubt sind, die sie vorher vermieden haben. Und bei mir war das am Anfang ganz genauso. Also Diätpläne, die geben Struktur, die geben Halt, die geben Sicherheit, die strukturieren auch so ein bisschen den Tag. Ja, das hat mir auch mit meiner Neurodivergenz, glaube ich, sehr weitergeholfen. Also auch dafür waren Diäten so eine Art Bewältigungsmechanismus, weil ich dann einen Plan hatte oder eine Struktur, die mir Sicherheit gegeben hat. Ich hatte dann natürlich wieder meine Schwierigkeiten, mich dran zu halten. Aber allein diesen Plan zu haben, das kann, also es hat sich sehr angenehm für mich angefühlt. Und wenn das jetzt wegfällt, kann das natürlich Angst machen, und es können ja jetzt auch neue Verhaltensweisen auftauchen oder bestimmte Dinge oder bestimmte Situationen, wo man einfach nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und diese Unsicherheit kann dann dazu führen, dass man lieber wieder mit dem intuitiven Essen aufhört. Das habe ich auch ganz oft, dass wirklich da KlientInnen oder allgemein Menschen wirklich so 3, 4, 5, 6 Anläufe brauchen, um sich auch wirklich der intuitiven Ernährung zu öffnen, was auch völlig okay ist, weil oft kommen dann so unangenehme Gefühle oder halt Verhaltensweisen auch vielleicht, die man kaum aushält, dass man dann ja das lieber wieder aufhört, weil man halt auch nicht weiß, wo das vielleicht hinführt, und dann halt sagt, ja, es hat irgendwie nicht geklappt, schade, in der Theorie hört sich das ja alles gut an, aber so die praktische Umsetzung, ja, das geht bei mir einfach nicht. Und ich persönlich war auch so der Meinung, ich werde die eine Ausnahme sein, wo das intuitive Essen nicht funktioniert, und Spoiler Alert, ich würde zwar jetzt nicht sagen, dass ich 100% intuitiv esse, da kommen wir auch gleich noch darauf, ob das überhaupt nötig ist, ob das überhaupt das Ziel ist, aber ich würde mich auf jeden Fall schon als intuitive Esserin bezeichnen, weil mein Essverhalten, und das ist die Definition, auf Selbstfürsorge basiert, es ist bedürfnisorientiert, und ich vertraue meinen körpereigenen Signalen mehr, als ich das ja von den Regeln, die von außen kommen, sagen könnte. Wobei es jetzt aber auch nicht heißt, dass ich keine Struktur in meiner Ernährung habe, also keine flexible Struktur, weil das eine schließt das andere nicht aus, aber da komme ich auch dann gleich nochmal drauf. Wenn die intuitive Ernährung nicht klappt, dann ist meine Theorie, dass sie entweder nicht richtig verstanden wurde, also was es bedeutet, ja, es ist intuitives Essen, es ist einfach mehr als ich esse, wann ich hungrig bin und ich höre auf, wann ich satt bin. Das wäre vielleicht achtsames Essen oder das wäre vielleicht auch die Hungersättigungsdiät, wenn du das einsetzt, um weniger zu essen und um Gewicht zu verlieren. Die 10 Prinzipien der intuitiven Ernährung, die sind wie Zahnrädchen, die greifen alle ineinander und wenn ich nur ein Zahnrädchen aus dieser Maschinerie rausnehme, dann klappt das alles nicht mehr so richtig. Also ich kann mir nicht ein Prinzip raussuchen und sagen, das mache ich jetzt und vielleicht noch ein anderes und dann ist es intuitive Ernährung. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Also das ist so das eine, ne, dass da so ein bisschen selektiert wird. Und meine andere Theorie und was vielleicht auch so ein bisschen das größte Problem ist, warum Menschen sagen, intuitive Ernährung, das klappt nicht für mich oder ich traue mich gar nicht, das zu versuchen, ist, wir wollen meistens zu schnell zu viel. Und meine Wahrnehmung ist da so ein bisschen, und das war auch die Wahrnehmung im Seminar, wo wir dann auch darüber diskutiert haben, das ist so ein Hop oder Top, ja. Also das muss jetzt irgendwie sofort klappen. Oder viele verbinden auch mit dem intuitiven Essen so eine Art Endzustand. Ne? Und ein völlig entspanntes Essverhalten, ein völlig intuitives Essverhalten so als Ziel sich zu definieren, ja, das kann sehr unerreichbar sich anfühlen und das wirkt dann natürlich direkt abschreckend. Ne? Und diese Wahrnehmung Hop oder Top, das ist so ein, was meine ich damit? Das ist eher so ein zielorientiertes Schwarz-Weiß-Denken, ja, wie wir es halt von den Diäten kennen. Also es gibt irgendwie diese Regel und die müssen wir umsetzen. Und so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass wir das auch auf das intuitive Essen projizieren. Ja, also ich esse nur intuitiv oder ich mache es nur richtig, wenn ich dann auch völlig entspannt bin und wenn ich dann auch irgendwie total auf meine Intuition hören kann. Und das funktioniert nicht. Und es gibt auch nicht irgendwie das eine intuitive Essen. Also dass du sagen kannst, wenn du das alles in Anführungszeichen richtig machst, dann isst du intuitiv. Und wenn du nur eine Sache davon nicht machst, dann darfst du dich nicht so nennen. Also das ist natürlich totaler Quatsch. Und das intuitive Essen, das ist nicht ein Endzustand, sondern es ist ein Prozess. Und es ist eventuell auch gar nicht die Frage, ob du da an diesem Ziel ankommst. Denn was ist denn überhaupt das Ziel? Also was würdest du denn von dir sagen? Und das ist auch eine Frage, ne? Die stelle ich dir jetzt. Die kannst du ganz subjektiv für dich selbst beantworten. Was ist denn dein Ziel? Wann würdest du von dir sagen, dass du jetzt intuitiv isst? Und das wäre vielleicht mal total spannend, das mal abzufragen, weil ich bin mir sehr sicher, wenn man da 100 Menschen fragt, kriegt man wahrscheinlich auch 100 verschiedene Antworten. Und mein Impuls an der Stelle ist, geht's nicht eher um eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Und ich bin mir auch sicher, dass manche Menschen nie ein 100% entspanntes Essverhalten haben werden oder haben können, ne, je nach Geschichte. Und ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel mein Essverhalten jemals 100% entspannt sein wird. Das liegt schon allein daran, dass ich einfach bestimmte Lebensmittel nicht essen kann, die ich gerne essen möchte, weil ich eine Histaminintoleranz habe, weil wenn ich diese Lebensmittel verzehren würde oder zum Beispiel wenn ich Alkohol trinken würde, das würde dazu führen, dass ich mit einer allergischen Reaktion dann reagiere oder halt, ja, meine Mastzellen dann Histamin ausschütten. Also je nachdem, was ich halt esse, ich bin auch gegen manche Lebensmittel allergisch. Und da ich das eben nicht kann, wird sozusagen auch immer eine Restriktion in meinem Essen geben und ich werde nie 100% entspannt essen können, schon allein deswegen nicht, weil es sein könnte, dass ich auf bestimmte Lebensmittel ungünstig reagiere. Und die andere Sache, woran ich natürlich denken muss, sind Essstörungen. Also meine Meinung ist schon, dass eine Recovery möglich ist, aber eventuell wird Essen auch immer ein Thema bleiben. Aber halt eventuell dann auch nicht so zentral, natürlich, wie es dann in der Essstörung ist. Aber es kann sein, dass dieses Thema nie weg ist. Und was aber meistens geht und was auch für viele Menschen hilfreich ist, sind Tools aus dem intuitiven Essen zu verwenden, um das Essverhalten entspannter und genussvoller zu gestalten. Du hörst schon entspannter und genussvoller, weil auch die Definition von was ist ein entspanntes Essverhalten, was ist ein genussvolles Essverhalten, das wird auch für jede Person, die ich frage, von der Antwort her ein bisschen unterschiedlich sein. So, und was ich jetzt gerne nochmal machen würde, ist, ich würde gerne einzelne Punkte nochmal aus diesem Kommentar rausnehmen. Und zwar wäre ein Punkt: Menschen mit Mehrgewicht haben oft kein normales Essverhalten. Und da frage ich mich natürlich schon, stimmt das oder stimmt das nicht? Also es geht, wie gesagt, es geht überhaupt nicht um diese Teilnehmerin. Ich finde diesen Kommentar wirklich grandios, weil der so viele Dinge in sich vereint. Und ich nehme das jetzt tatsächlich nur als Beispiel, weil man an diesem Kommentar auch so gut verschiedene Punkte abarbeiten kann. Also mir ist wirklich das ganz, ganz wichtig, dass ich hier niemanden so in den Mittelpunkt stellen möchte und sowas sagen möchte wie, oh, was ist denn das für ein Kommentar? Nee, der ist einfach grandios, weil der so alle Unsicherheiten, die man vielleicht haben kann, auch mit dem intuitiven Essen und Ängste so in sich vereinbart. Ich denke, es ist jetzt klar genug rübergekommen, dass ich hier niemand so, also dass ich niemanden bloßstellen will, sondern dass es wirklich ein Beispiel ist, das einfach grandios ist und wir da jetzt da ein bisschen näher drauf eingehen wollen. Also stimmt es, ja, Menschen mit Mehrgewicht haben oft kein normales Essverhalten. Und meine Frage war dann direkt, was ist denn ein normales Essverhalten? Also wie definieren wir normales Essverhalten? Ist normal, entspannt zu essen, sich gut zu versorgen, sich nicht zu überessen? Ist normal, alle Nährstoffe aufzunehmen? Ist normal, bedarfsgerecht, flexibel beim Essen sein? Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Was ist ein normales Essverhalten? Ist ein normales Essverhalten ein gesundes Essverhalten? Ich sag's dir, ich habe keine Ahnung. Was ist überhaupt gesundes Essen? Da geht's ja auch schon wieder los. Du kannst 100 Leute fragen, kriegst wahrscheinlich 1000 Antworten. Und ich kenne kaum jemanden, wer überhaupt kein Thema mit dem Essen hat. Und zwar ganz unabhängig vom Gewicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, für mich ist ein normales Essverhalten ein entspanntes, bedürfnisorientiertes, flexibles Essverhalten, das aus einer Selbstfürsorge motiviert ist. Also es geht hier schon wieder auch sehr in Richtung intuitives Essen. Ja, für mich ist tatsächlich die intuitive Ernährung, glaube ich, kommt einem normalen Essverhalten am nähesten. Aber ich kenne kaum jemanden, wer wirklich so ist. Also so komplett entspannt und komplett bedürfnisorientiert und komplett flexibel, und sich da nicht immer wieder mal Muster einschleichen. Und das ist völlig unabhängig vom Gewicht. Also ich würde eher sagen, Menschen allgemein in der Welt, in der wir leben, ja, mit den ganzen Schönheitsidealen, mit dem Leistungsstreben, mit, ja, so diesen ganzen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ich kenne kaum Menschen, die ein normales Essverhalten haben. Ja, Mehrgewicht hin oder her. Und mein Normal kann sich auch sehr, sehr stark von deinem Normal unterscheiden. Nun, dann sind wir wieder beim Thema. Was ist eigentlich normal? Also du siehst schon, es ist auch so ein bisschen eher philosophisch, ja, ich werde auch hier ein paar mehr Fragen wahrscheinlich aufwerfen als beantworten, aber das ist einfach der Punkt, es gibt darauf keine wirkliche Antwort. Eine wirkliche Antwort habe ich aber auf den nächsten Punkt oder den nächsten Satz in dem Kommentar. Es gibt einfach zu viele ungesunde Lebensmittel und wenn wir KlientInnen einen, in Anführungszeichen, Freibrief geben, gibt es keinen Stopp. Wenn du schon länger hier bist im Podcast, dann weißt du, dass ich es kritisch sehe, Lebensmittel in gut und schlecht oder ungesund und gesund einzuteilen. Wir kategorisieren Lebensmittel damit, wir geben ihnen einen moralischen Wert und was für eine Person gut ist, kann für eine andere Person schlecht sein oder was für eine Person ungesund ist, kann für eine andere Person genau das Richtige in dem Moment sein. Und selbst für dich selbst, ja, an einem Tag kann ein Lebensmittel passend sein und am anderen Tag wieder nicht. Also das sehe ich schon kritisch zu sagen, es gibt so viele ungesunde Lebensmittel und wir sind halt hier auch jetzt mal komplett bei den Mythen rund ums intuitive Essen. Also das intuitive Essen ist einfach kein, in Anführungszeichen, Freibrief. Also es geht nicht darum, uneingeschränkt alles zu essen, sondern ja, das ist natürlich ein Teil des Prinzips, dass du dir diese bedingungslose Erlaubnis gibst, aber das ist ja nur der eine Schritt und im nächsten Schritt ist es auch wichtig, wieder auf Signale wie Hunger, Sättigung zu hören, Genuss zu erleben und dann auch diese Erfahrungen wieder, ja, rückzukoppeln, ne, mit dieser bedingungslosen Erlaubnis und sich dann zu fragen, okay, hat mir das gut getan, hat mir das Energie gegeben, war das das Passende für mich in dem Moment? Und da können natürlich auch die Antworten wieder ganz unterschiedlich ausfallen und das braucht Zeit und manchmal braucht es auch vielleicht eine gewisse Struktur, ja, also für manche Menschen kann das hilfreich sein, dass sie so all in gehen und sagen, ich schaffe jetzt einfach sofort alle Regeln ab und guck, was passiert und andere Menschen, bei denen ist es nicht so hilfreich oder wenn halt noch eine chronische Erkrankung ins Spiel kommt, dann habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit zu sagen, ich esse jetzt einfach alles, was ich will oder ne, eine Allergie oder eine Intoleranz, sondern dann muss es eine gewisse Struktur geben und das ist auch okay. Also das intuitive Essen schließt nicht aus, dass es nicht auch eine gewisse Struktur in der Ernährung geben kann oder dass man zum Beispiel auch Meal Prep macht oder Speisen vorbereitet, ne, oder auch einen Einkaufszettel schreibt oder vorausplanen, was man die nächste Woche isst. Ne, wichtig ist, viele Faktoren mit einzubeziehen, ne? Genuss, vielleicht auch Appetit, Hunger, auch praktische Fragestellungen, ja. Ich kann vielleicht nicht immer genau das essen, was ich gerade möchte, weil es die Situation nicht hergibt. Aber da in so einen Dialog mit dem Körper auch zu gehen und zu sagen, ich mache das jetzt halt so gut ich das kann oder so gut es jetzt gerade geht oder ne, auch abhängig von meinem Energielevel. Auch das ist alles intuitives Essen. Was auch komplett normal ist, ist dieser Überkompensationseffekt am Anfang. Ja, also gerade wenn Menschen lange restriktiv gegessen haben, wenn sie sehr viele Regeln hatten, dann kann es zu einer Phase kommen, in der sie so scheinbar über die Stränge schlagen. Das ist auch das, was wir im intuitiven Essen oft die Honeymoon-Phase nennen. Und die ist eine ganz natürliche Reaktion des Körpers und der Psyche auf diese Entbehrung, die wir beim Essen hatten. Und ganz wichtig, das ist kein Dauerzustand. Und ich kann aber auch nicht genau sagen, wie lange es dauert, bis diese Phase sozusagen überwunden ist. Und das ist jetzt auch nicht so, dass es von heute auf morgen plötzlich ja gar keinen Nachholbedarf mehr gibt, sondern das kann auch so ein bisschen in Wellen kommen. Also das ist wirklich bei allen Menschen komplett unterschiedlich. Es hört tatsächlich auf, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, also gerade wenn man in dieser Phase ist, fühlt sich das teilweise auch sehr, sehr unangenehm an. Und ich persönlich glaube aber schon, dass es auch wichtig und richtig ist, ja, in dieser Phase zu sein, auch teilweise sehr viel zu essen, damit der Körper auch wieder Vertrauen fasst, dass nicht die nächste Hungersnot wieder, ja, vor der Tür steht. Denn nur wenn wir ausreichend mit Energie versorgt sind, nur wenn der Körper keine Angst hat, dass die Lebensmittel oder dass die Energie bald wieder knapp ist, ist auch eine intuitive Ernährung tatsächlich möglich. Also der Ernährungszustand, und das wissen wir aus Studien, hat eine Auswirkung auf unsere Entscheidungsfindung. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, ich komme zu kurz, ja, egal ob das jetzt real ist oder nur mein Gefühl, dann wird es einfach herausfordernder, bedürfnisorientierte Entscheidungen zu treffen. Und ich habe eine Podcast-Episode mal aufgenommen. Das ist die Episode 69, Episode 79, da geht es um Restriktion und Gehirnstoffwechsel. Und in der stelle ich unter anderem eine Studie vor über RichterInnen und deren Urteile vor und nach dem Essen. Das ist ganz spannend, wenn du die noch nicht kennst, magst du da gerne vielleicht mal reinhören. So, wir gehen wieder zurück zu dem Kommentar. Ein Satz war, ich kenne sehr wohl Menschen, die zügig 10 Kilo zunehmen und wenn sie dann nicht wieder auf die Bremse treten oder wenn sie dann nicht wieder die Bremse anziehen, war glaube ich der Wortlaut, würde es weiter nach oben gehen. Und ja, definitiv, diese Menschen kenne ich auch, die anfangen intuitiv zu essen und die auch zügig Gewicht zunehmen. Und hier gibt's auch wieder wahrscheinlich keine Antwort, die dich so richtig befriedigen wird. Also ich gebe mein Bestes, aber ich kann das nicht hundertprozentig beantworten. Also wichtig ist, dass man sich erstmal den Unterschied zwischen Gewicht und Körperfett klar macht. Also nur weil jemand 10 Kilo an Gewicht zunimmt, beispielsweise auf der Waage, bedeutet das nicht, dass die Person auch 10 Kilo Körperfett zugenommen hat. Denn wenn ich zum Beispiel sehr restriktiv esse und dann wieder mehr esse, ja, dann habe ich mehr Darminhalt. Ich habe vielleicht mehr Wassereinlagerungen, weil ich jetzt wieder mehr Kohlenhydrate esse, mehr Salz esse, etc. Meine Darmbewegungen, meine Verdauung ist vielleicht anders. Und allein das kann unfassbar viel ausmachen. Also wenn ich zum Beispiel meine Periode kriege, ich habe das früher immer gemerkt, also mittlerweile wiege ich mich ja nicht mehr oder zumindest nur noch sehr, sehr selten und auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, zum Beispiel, wenn ich irgendwie die Skibindung einstellen muss oder so, wenn ich Skifahren gehen will, das wäre so ein Grund, mich zu wiegen, damit die halt auch einfach aufgeht, ne, wenn ich stürze und ja, ich schweife ab, genau, ich wiege mich nicht mehr, aber wenn ich das halt früher gemacht habe, dann habe ich gesehen, dass ich teilweise, bevor ich meine Periode gekriegt habe, 2-3 Kilo mehr gewogen habe und da hatte ich ja nicht zugenommen, sondern ich hatte einfach mehr Gewicht auf der Waage, weil ich zum Beispiel Wasser eingelagert hatte. Und das hat sozusagen ja nichts an meinem Körper gemacht. Also da ist es ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Und es ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass intuitives Essen kein Gewichtsziel verfolgt. Ja, also natürlich ist das Gewicht ein Thema. Und es wird auch viel besprochen. Aber wir haben sozusagen auch keine Bedenken, ja, vielleicht kann ich so formulieren, wenn jetzt erstmal jemand Gewicht zunimmt, weil das ist was zu erwarten ist, je nachdem wie halt vorher auch gegessen wurde und da halt auch wieder das Vertrauen zu haben, dass der Körper sich da einpendelt, wo es vielleicht auch gerade für ihn passend ist. Und das macht natürlich große Angst und ja, das kann sich auch in Anführungszeichen verselbstständigen mit dem Gewicht. Ne? Ich habe das auch schon an KlientInnen tatsächlich jetzt noch nicht so. Die haben teilweise ein bisschen zugenommen, manche haben abgenommen, bei manchen ist es gleich geblieben. Aber das ist einfach sehr unterschiedlich. Ich habe es zum Beispiel bei 1, 2 Influencerinnen aus der Anti-Diät-Bubble gesehen, dass die nach ihrer Essstörung auch sehr stark zugenommen haben. Und ich kann es einfach nicht sagen. Die Frage ist halt, wie würde sich denn das Gewicht entwickeln, wenn man weiterhin Diäten macht? Und was kostet es vielleicht halt auch, die Ernährung so stark zu kontrollieren. Also was wir wissen ist, dass Diäten langfristig dick machen und dass sie auch das Risiko erhöhen, essgestörte Verhaltensweisen zu entwickeln. Die Studien zum intuitiven Essen, die zeigen eher, dass sich das Gewicht stabilisiert. Und ja, das kann ein guter Hinweis sein. Es ist halt immer schwierig, dann vielleicht auch für einen selbst, wenn man halt nicht dieser Statistik folgt. Und die Frage ist halt, was ist die Alternative? Und im Kommentar steht, außer einer rigiden Kontrolle sehe ich oft keine Lösung. Und da kann ich halt auch nur dazu sagen, diese rigide Kontrolle, die mag kurzfristig funktionieren, sie untergräbt aber langfristig auch die Fähigkeit, mit Essen entspannt umzugehen. Und als ich angefangen habe, intuitiv zu essen, war mir eigentlich klar, ich werde auf jeden Fall abnehmen, weil ich dachte, ich esse ja so viel, ne? Ich habe immer mal wieder so kleine Essanfälle auch gehabt, also diese schon häufig zitierte Arschbombe in die Naschschublade gemacht, und ich war mir eigentlich sicher, ich werde mit dem intuitiven Essen abnehmen, weil ich ja dann, ne, so diese ganzen Themen löse und dann muss ich ja sozusagen schlanker rauskommen. Und das ist zum Beispiel jetzt bei mir auch nicht passiert. Und ich habe aber sehr schnell so gemerkt, was sich sonst verändert, also wie Essen halt die Macht über mich verliert. Tatsächlich sind jetzt in meinem persönlichen Fall, das kann bei dir auch ganz anders sein, meine Blutwerte besser geworden. Ich hatte immer erhöhte Entzündungsmarker, und als ich mit den Diäten aufgehört habe und auch vor allem wieder mehr gegessen habe und nicht immer in dieser Unterversorgung war, haben sich diese Entzündungsmarker wieder normalisiert. Also ich habe ganz viele andere Dinge gesehen, wo ich mich dann persönlich für mich entschieden habe, das ist mir wichtiger. Ich möchte, dass Essen keine Macht mehr über mich hat. Ich möchte mich gut in meinem Körper fühlen. Ich möchte nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen. Und es war dann schon so ein bisschen am Anfang, dass ich gesagt habe, okay, und dann ist halt das vielleicht der Preis, den ich dafür zahle, dass ich nicht mehr so schlank bin wie früher. Und für mich war das die richtige Entscheidung. Und wie da aber die Entscheidung für dich aussieht, das kann ich natürlich nicht beantworten. Und es wäre auch total utopisch zu sagen, ne, dass das Gewicht keine Rolle spielt. Oder das wäre auch utopisch, das jetzt irgendwie, ne, von dir zu verlangen, dass du sagst, also dass ich jetzt zu dir sag, okay, und das Gewicht darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Und wenn du intuitiv essen willst, ja, dann musst du alle Gedanken an das Gewicht und dann musst du das loslassen. Ja, das geht ja überhaupt gar nicht, ne? Gerade nicht in der Welt, in der wir leben. Und deshalb würde ich dich an der Stelle lieber fragen, ne, was sind denn deine eigenen Ziele? Und wie lässt sich da vielleicht eine Balance auch herstellen? Wenn du weiterhin Angst vor einer Gewichtszunahme hast, dann bedeutet es auch, dass es schwieriger sein wird, sich eine bedingungslose Erlaubnis zum Essen zu geben. Also solange ich Regeln und Kontrolle in meiner Ernährung habe, ist es natürlich herausfordernder, bedürfnisorientiert zu essen. Und dann gibt's aber auch einfach wieder Situationen, wo es ganz schwierig ist zu sagen, ja, und jetzt gibt ihr diese bedingungslose Erlaubnis. Ich habe zum Beispiel mal eine Klientin gehabt, die hatte eine Reitbeteiligung und da war sowieso ihr Gewicht immer mal wieder Thema und sie wusste halt auch, wenn sie jetzt merklich an Gewicht zunehmen würde, also so, dass man das jetzt von außen auch sehen würde, dann würden die PferdebesitzerInnen diese Reitbeteiligung beenden. Und das war natürlich für sie keine Option zu sagen, das ist der Preis, den ich dafür zahle. Also das wäre ein zu hoher Preis für sie gewesen. Und deshalb haben wir uns da sehr, sehr vorsichtig und in kleinen Schritten dem intuitiven Essen genähert. Wobei ich halt auch so aus Erfahrung sagen kann, dass diese Honeymoon-Phase oft schneller vorbeigeht, wenn man wirklich so, ne, all in geht. Also, wobei das auch wieder ganz individuell sein kann. Also, es gibt einfach da kein richtig und kein falsch, und mein Mittelweg ist eigentlich dann immer, dass ich KlientInnen gezielt begleite, ne, ihnen sowohl so eine flexible Struktur, also gerade bei einer chronischen Erkrankung, als auch Wissen zu vermitteln. Wir konzentrieren uns drauf, was wir hinzufügen können, und wir konzentrieren uns drauf, dass sie lernen, oder wieder lernen, Vertrauen in ihre Körpersignale aufzubauen. Und das ist einfach so eine höchst individuelle Sache. Und da gibt es kein Patentrezept für alle. Und die Idee ist da wirklich, kleine Schritte zu gehen und den Fokus auch drauf zu legen, wie Menschen ihr Essverhalten entspannter und genussvoller gestalten können. Und das intuitive Essen auch als so ein Spektrum zu sehen, ja, das muss nicht alles oder nicht sein, sondern viele Menschen profitieren schon immens davon, so einzelne Aspekte des intuitiven Essens aufzugreifen, ne? Wie zum Beispiel jetzt Hunger- und Sättigungssignale wieder bewusster wahrzunehmen oder bewusst Genuss einzubauen, ohne dass gleich jemand vollständig so eine intuitive Ernährungsweise verfolgen muss. Ja, also auch sich der einzelnen Aspekte rauszupicken, kann für manche Menschen hilfreich sein. Und ich hatte noch eine andere Teilnehmerin in demselben Seminar, ne, weil wir haben ja dann da diskutiert und haben einfach verschiedene, also so die Sache aus wirklich verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und das ist ja auch ganz wichtig, ne? Also du kriegst jetzt hier in meinem Podcast natürlich meine Perspektive. Jemand anders würde das vielleicht ganz anders sehen. Und eine andere Teilnehmerin hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet. Die hat es auch in den Chat geschrieben. Deshalb kann ich sozusagen jetzt einfach wortwörtlich zitieren. Und ich hätte das nicht besser sagen können. Wenn wir über PatientInnen mit Esssucht sprechen, hat sie das jetzt genannt, sind wir im Bereich der Essstörungen. Da kann und darf intuitives Essen nie der erste Schritt sein. Aber wenn diese Person offen dafür ist und langfristig freier essen möchte, kann sie mittels Plänen und zunächst vorgegebener Struktur den Körper bedarfsgerecht versorgen. Dadurch werden die Körpersignale zuverlässiger und es wird einfacher, danach zu essen. Und dann könnte intuitives Essen das nächste Ziel sein. Das finde ich eigentlich unabhängig von der Gewichtsneutralität zu betrachten. Und ich stimme da in sehr vielem überein. Also, ne, um das zusammenzufassen, intuitives Essen bei Essstörungen, das ist kein Einstieg, sondern vielleicht ein Ziel in der eher ferneren als näheren Zukunft, ja, das aber durch strukturierte Ansätze auch vorbereitet werden kann. Und das muss aber gar kein langfristiges Ziel sein, das intuitive Essen. Bei Essstörungen ist der Körper oft ja so aus dem Gleichgewicht, dass Hunger- und Sättigungssignale eher unzuverlässig sind oder vielleicht auch überlagert werden. Und da ist oft so eine bedarfsgerechte Versorgung auch über strukturierte Mahlzeitenpläne ein wichtiger Schritt, um den Körper zu stabilisieren. Also gerade wenn jemand eher im unteren Gewichtsbereich ist und dann wieder Vertrauen auch in die eigenen Signale, die der Körper sendet, aufzubauen und überhaupt dem Körper die Möglichkeit zu geben, auch diese Signale wieder zu senden. Wenn der Körper sehr lange zum Beispiel ein Hungersignal gesendet hat, das immer wieder und immer wieder über Jahre oder vielleicht Jahrzehnte ignoriert wurde, dann kann es sein, dass der Körper einfach sagt, ja gut, hört ja eh keiner drauf, warum sollte ich dieses Signal senden? Und dann haben wir das oft, dass wenn jemand wieder regelmäßig isst und mehr isst, dass der Körper da wirklich auch dieses Vertrauen wieder fasst und dann auch so diese ganz subtilen Signale wieder sendet, die sich dann auch mit der Zeit wieder verstärken. Und Struktur als Sicherheit, das ist nichts Schlechtes. Gerade zu Beginn gibt eine klare Struktur Sicherheit. Wichtig ist, dass die Struktur flexibel bleibt. Wichtig ist, dass die Struktur nicht dogmatisch eingehalten werden muss. Wichtig ist, dass da keine Schuld- oder Schamgefühle entstehen, wenn es nicht klappt. Also ich rede wirklich von so einer flexiblen Struktur, eher wie so eine, ja, eher so ein Grundgerüst, ja, wo man sich halten kann. Weil das kann dann nämlich auch sehr hilfreich sein, dass Überforderung verringert, die dann auch durch zu viele Entscheidungen entstehen können, ja, also was esse ich, wann esse ich, wie viel esse ich, wo esse ich, ne? Es gibt ja so viele Fragen da. Und das Ziel ist erstmal dem Körper die Energie und Nährstoffe zu geben, die er braucht. Und zwar ohne diese, ja, emotionale Belastung, die wird sowieso da sein, aber die zumindest geringer zu halten, ja, weil die natürlich auch für viele Menschen umso größer ist, je spontaner auch Essensentscheidungen getroffen werden müssen vielleicht. Und das Ziel ist, so eine stabile Basis auch für das Essverhalten zu schaffen, ja, gerade bei Essstörungen, aber das gilt eigentlich auch für alle anderen. Und ob jemand dann später intuitiv ist oder aus so einer oder bei so einer Mischung aus Struktur und Intuition bleibt, ja, das ist völlig individuell und auch hier gibt's kein richtig und kein falsch. Und intuitives Essen heißt auch nicht, dass es nicht auch mal Struktur gibt oder dass auch mal praktische Essensentscheidungen getroffen werden, auch wenn die Intuition vielleicht gerade irgendwas anderes sagt. Und mein Lieblingsbeispiel ist da immer, weil da sagen immer viele, nee, das ist doch nicht intuitives Essen. Doch, wenn du zum Beispiel weißt, von 11 bis um 1 bist du in einem Meeting auf der Arbeit und du weißt, du wirst um 12 Uhr Hunger kriegen und es gibt aber einfach keine Möglichkeit, da was zu essen. Dann kann eine praktische Essensentscheidung so aussehen, dass du dir um 10:30 irgendwie einen kleinen Snack vorbereitest, auch wenn du vielleicht gerade nicht hungrig bist und das isst, ja, obwohl du das intuitiv jetzt gerade nicht machen würdest und obwohl dein Körper vielleicht gerade nicht so diesen großen Hunger anzeigt, aber du weißt, dass wenn du das jetzt machst, sorgst du vor, sodass du diesem Meeting gut folgen kannst und dann nicht um 1 Uhr wirklich in so einem Hangry-Zustand bist, ja, wo du dann wie so eine, ja, ich muss gerade an die Rasenmäherziege von Shaun das Schaf denken, ja, aber genau das ist das Bild, ja, dass du halt wirklich dann in die Kantine gehst und komplett alles niedermähst, sondern du triffst vorher so eine praktische Entscheidung, weil du weißt, dass das für dich zielführender ist, als jetzt den Hunger auszuhalten und dann nachher, ne, aus lauter Hunger überhaupt gar nicht mehr klar denken zu können und dann einfach alles inhalierst, was sich dir in den Weg stellt. Und was mir auch noch wichtig ist, gerade bei Essstörungen, sollte die Ernährungsberatung auch idealerweise immer interdisziplinär erfolgen, also mit Unterstützung durch eine Psychotherapie, weil es natürlich auch wichtig ist, emotionale und mentale Aspekte der Essstörung zu bearbeiten. Und da ist es auch wichtig, als Ernährungsfachkraft die eigenen Kompetenzen und vor allem auch die Kompetenzbereiche zu erkennen, ja, wo dann diese Kompetenzen auch möglicherweise überschritten werden könnten. Und da mit jemandem auch Hand in Hand zu arbeiten. Und ich denke, wenn jemand in einer akuten Essstörung ist, ist auch eine Ernährungstherapie in der Regel nicht das Richtige. Da muss immer die Psychotherapie auch der Ernährungstherapie vorausgehen. Na, außer jetzt in Ausnahmefällen, beispielsweise wieder bei Erkrankungen, wo eine Ernährungsintervention einfach nicht warten kann. Und da ist es aber auch sehr, sehr wichtig, dann wirklich Hand in Hand zu arbeiten und auch sehr sensibel darauf reagieren zu können, ja, dass einfach bestimmte Dinge aktivieren könnten. Und ja, es ist definitiv eine Herausforderung auch aus professioneller Sicht. Und was mir auch noch wichtig ist, Essen ist ja oft gar nicht die Ursache, sondern eventuell eher der Lebensbereich, in dem sich dann auch Herausforderungen vielleicht zeigen. Und das ist auch so spannend, je länger ich in dem Bereich arbeite und auch in der Therapiearbeit und in der Beratung arbeite und im Coaching arbeite, ich sehe einfach immer mehr, dass es so bestimmte Muster gibt, die sich so in ganz vielen Bereichen des Lebens zeigen. Und das Schöne ist, dass du sozusagen auch einen Zugang finden kannst über die Ernährung. Und das ist sozusagen eigentlich nur so die Eingangstür, ja. Und letztendlich ist dann das intuitive Essen auch wieder eine Persönlichkeitsentwicklung, weil ich habe das so oft, dass Menschen, also in der Beratung oder in der Therapie, ne, das ist wirklich so im Bereich Ernährung Dinge bearbeiten, die sich dann irgendwie ganz plötzlich so auf andere Bereiche des Lebens auch ausweiten. Und das ist wirklich toll mit anzusehen und das ist für mich ein echtes Privileg, das auch begleiten zu dürfen. Und was für mich wichtig ist, ja, egal ob es jetzt intuitives Essen ist oder achtsames Essen oder so eine Mischung aus Intuition und Struktur, was für mich eigentlich so ein wichtiges Ziel in meiner Arbeit ist, wo ich Menschen unterstützen möchte, ist, dass das Essen langfristig freier und weniger belastend für sie wird. Und wie genau sie das dann nennen, ja, ist mir dann eigentlich auch egal, sondern es kommt mir drauf an, was passiert. Und ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die auch gewichtsneutral arbeitet, die kommuniziert es gar nicht so sehr, dass sie nach den Grundsätzen von Health at Every Size oder nach den Prinzipien der intuitiven Ernährung arbeitet. Also sie verheimlicht es natürlich auch nicht, aber sie benutzt oft das Wording gar nicht, sondern sagt halt, ach, ich berate so ein bisschen anders und wollen wir nicht mal das probieren. Und dann nutzt sie wirklich so diese Tools und Werkzeuge aus dem intuitiven Essen und verhilft da ihren KlientInnen zu einem freieren Essverhalten und unterstützt sie dabei, dass Lebensmittel die Macht über sie verlieren. Und also finde ich auch ganz, ganz großartig. Ne? Du musst nicht immer alles irgendwie in eine Schublade stecken oder das irgendwie ganz klar irgendwo ordnen und eine Kategorie dafür erschaffen, sondern du darfst es auch einfach anwenden. So, und falls du das intuitive Essen schon probiert hast und es nicht so recht klappen will, habe ich auch noch hier eine Empfehlung, und zwar die Episode 143, warum funktioniert die intuitive Ernährung nicht für mich? Und es kann einfach sein, dass du erst noch so ein paar Dinge verlernen darfst, damit du dich dem Konzept der intuitiven Ernährung so wirklich öffnen kannst. So. Dann hoffe ich, dass da ganz viel heute für dich dabei war. Also ich fand diesen Kommentar einfach grandios. Ich freue mich sehr, dass ich den heute hergenommen habe, um so ein paar Dinge zum intuitiven Essen zu erklären. Und mir ist einfach ganz, ganz wichtig, es gibt kein richtig oder falsch, sondern ich weiß, dass dieser Spruch auch so ziemlich ausgelutscht ist. Aber beim intuitiven Essen ist es einfach wirklich so, dass der Weg das Ziel ist und das Ziel eigentlich gar nicht erreicht werden muss oder komplett umgesetzt werden muss, sondern es geht wirklich um diesen Prozess und es geht wirklich darum, aus den Erfahrungen zu lernen und da neugierig drauf zu schauen. So, ich wollte noch was am Ende zur Selbstfürsorgewoche sagen. Und ich finde es auch so spannend, wie ich mich eigentlich immer so weiterentwickle. Und ich merke einfach, es war ein sehr, sehr herausforderndes Jahr für mich aus mehreren Gründen, die ich wahrscheinlich auch noch nach und nach so im Podcast teilen werde. Ich habe mich auch sehr weiterentwickelt und es waren auch einfach so einige Dinge, die mir auch nochmal geholfen haben, so Prioritäten nochmal neu zu ordnen und auch so, ja, Ziele nochmal zu überdenken vielleicht oder auch nochmal zu definieren. Und ich habe lange überlegt, ob ich diese Selbstfürsorgewoche machen soll oder nicht und habe mich dann aber dafür entschieden, unter anderem auch, weil ich sie schon im Podcast angekündigt habe und weil mir einfach Verlässlichkeit ist ein wichtiger Wert für mich. Also ne, vielleicht hätte ich es nicht gemacht, wenn ich es nicht angekündigt hätte, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Und wofür ich mich aber auch entschieden habe, ich möchte es mir dieses Jahr wirklich so leicht wie möglich machen. Und was mir sehr leicht fällt, ist Podcast aufnehmen. Da muss ich einfach nur drauf losreden. Und so wird wahrscheinlich auch diese Selbstfürsorgewoche laufen. Es gibt wahrscheinlich kein Workbook, es gibt wahrscheinlich keine Worksheets, es gibt wahrscheinlich keinen separaten Newsletter. Du musst dich wahrscheinlich auch nicht zur Selbstfürsorgewoche anmelden, sondern ich werde in Anführungszeichen nur Podcast-Episoden aufnehmen. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass ich vom 1. bis zum 7. Januar eine kleine Podcast-Episode aufnehme. Das ist sehr leicht für dich dann auch zu konsumieren. Und dann bekommst du jeden Tag einen kleinen Impuls als Kontrastprogramm zu den Diäten im Januar. Und es passt natürlich total gut, dass der 1. Januar dieses Jahr auf einen Mittwoch fällt. Das ist der Tag, an dem ja der Podcast immer rauskommt. Also es passt irgendwie einfach. Und ich hatte die letzten Wochen sehr, sehr viel Arbeit mit meinem Buch und einfach, weil es noch ja immer viel Arbeit vor Weihnachten ist. Und deshalb steht auch der genaue Plan für die Selbstfürsorgewoche immer noch nicht. Das werde ich tatsächlich, also muss ich das jetzt diese und nächste Woche, dann Anfang nächster Woche spätestens machen, damit es vor Weihnachten auch fertig wird. Und ich habe ganz viele Ideen und die Herausforderung ist aber eher, mich dafür eine Idee zu entscheiden. Und was ich dir aber jetzt an dieser Stelle sagen kann, es wird eine Selbstfürsorgewoche geben. Ich werde sie wahrscheinlich im Podcast umsetzen. Ich werde natürlich auch wahrscheinlich auf Instagram darüber sprechen. Aber wenn du dich in meinen ganz regulären Newsletter einträgst, dann bekommst du auf jeden Fall alle Infos und verpasst nichts. Und nochmal kleine Erinnerung, falls du vorhast, mein Buch zu kaufen, das neue, das jetzt am 2. April erscheint, dann freue ich mich, wenn du das vorbestellst. Je mehr Vorbestellungen zum Start, umso in Anführungszeichen wichtiger und potenziell erfolgreicher wird das Buch eingestuft. Das heißt, der Verlag steckt dann eventuell auch noch mal ein bisschen mehr Energie in das Buch rein. Und gerade auf Amazon ist es wohl so, dass je höher der Verkaufsrang ist, umso höher wird es dann auch in den Suchergebnissen angezeigt. Ich denke mal, das ist nicht nur da, sondern so, sondern in allen Suchmaschinen. Und ja, es ist einfach eine großartige Gelegenheit, meine Arbeit zu unterstützen. Falls du das möchtest, freue ich mich sehr. Und wenn du noch gar nicht weißt, um was es in dem Buch geht, dann check auch sehr gerne mal die Buchbeschreibung aus. Das ist alles verlinkt in den Shownotes. Und dann danke ich dir natürlich ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung. So, nächste Woche, wenn alles klappt, haben wir ein Interview im Podcast und am 25. Dezember gibt es ein kleines Weihnachtsspecial. Da habe ich mir was Schönes ausgedacht und es soll aber auch so eine leichte, spaßige Episode sein, die hauptsächlich dazu da ist, dich zu unterhalten und ja, wo du so mit einem guten, schönen Gefühl rausgehen kannst über die Feiertage. Und wie gesagt, der 1. Januar ist nächstes Jahr ein Mittwoch. Das passt hervorragend. Da geht's dann direkt mit der Selbstfürsorgewoche los. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist doch was du willst Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch, was du willst, und alles Liebe, deine Antonie.